Ja, angekündigt ist so manches im Leben, auch dass ich heute hier morgen oben stehen soll. Vor Weihnachtszeit. Ich hatte ja schon gesagt, das hat viel mit Erwartungen zu tun. Am ersten Advent habe ich darüber gepredigt. Zumindest Michael hat sich noch daran erinnert. Ich weiß ja nicht, wie es euch mit den Erwartungen geht. Jetzt ist so langsam Halbzeit dieser Adventszeit. Die ist ja übrigens dieses Jahr so eine der längsten, die wir überhaupt haben können. Nee, es ist die längste, die wir überhaupt haben können, weil Heiligabend am Samstag ist. Also fast 5 Wochen Adventszeit, noch mehr Chance für Erwartungen. Und dieses gespannte Erwarten, wo wir doch wissen, was genau kommen wird, auf Weihnachten, wo uns daran erinnert, dass einer gekommen ist, der Besuch schlechthin, und Gott hat sein Versprechen gehalten, das er gegeben hat im Alten Testament. Er ist gekommen, er war nur anders. Er war nur anders und hat doch so vieles möglich gemacht. Er hat viele Erwartungen enttäuscht damals, hatte ich am ersten Advent schon gesagt. Und er hat doch manches noch mehr versprochen. Er hat versprochen, ich werde wiederkommen. Habt ihr das auch im Kopf? Adventszeit denken wir oft nur sehr begrenzt. Immer nur für dieses Jahr. Ja, Weihnachten kommt wieder. Also entweder, ja, Weihnachten kommt wieder, oder ja, Weihnachten kommt wieder. Das ist so Typsache. Aber es geht in der Adventszeit nicht nur darum, uns auf Weihnachten vorzubereiten, sondern uns auch wieder bewusst zu machen, er wird wiederkommen. Und das ist was, was noch in der Zukunft liegt. Wie lange noch? Ich weiß es nicht. Bei der ersten Ankunft kam er arm, klein, demütig, als Kind. Weihnachten eben, mitten ins Chaos dieser Welt. Beim zweiten Mal wird er wiederkommen, sehr deutlich, laut. Na, laut weiß ich nicht, aber deutlich, so viel steht in der Bibel. Und für jeden sichtbar, als Herrscher, nicht arm. Über einem Sonntag im Advent steht der Vers: Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Ich weiß nicht, was ihr zuerst denkt, wenn ihr diese Losung lest. Sie steht eigentlich über dem zweiten Sonntag im Advent, nicht über dem dritten, wie er heute ist. Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Da denkt man, das ist doch schöne Einstimmung auf Weihnachten. Ja, wir freuen uns wieder. Und dann steht dieser Vers, ich weiß nicht, wer ihn gelesen hat letzten Sonntag, in Lukas 21. Für Leute, die ab und zu Bibel lesen, wird dann relativ schnell klar, also um Weihnachten geht's nicht. Da geht es nicht darum, anzukündigen, dass Jesus als Kind geboren wird. Das ist Lukas 2. Also vorne und hinten vom Evangelium so in etwa. In welchem Zusammenhang steht dieser Vers? Und wenn man dann liest, merkt man, aha, kurz vor Passionszeitgeschichte, kurz vor Ostern, Endzeitreden, sagen wir Christen oft dazu. Wobei man dann ehrlicherweise sagen müsste, Zukunftsrede wäre in dem Fall das bessere Wort. Es geht nicht nur um die Endzeit, aber um das, was in der Zukunft sein wird. Und in den Text will ich euch heute mit hineinnehmen, Lukas 21, die Verse 25 bis 33. Die lesen wir jetzt erstmal zusammen und dann schauen wir nochmal rein. An Sonne, Mond und Sternen werden Zeichen zu sehen sein, und die Völker auf der Erde werden in Angst und Schrecken geraten und weder aus noch einwissen vor den tobenden Wellen des Meeres. Die Menschen werden vergehen vor Angst und vor banger Erwartung dessen, was noch alles über die Erde kommen wird. Denn sogar die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Und dann werden sie den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf einer Wolke kommen sehen. Wenn diese Dinge zu geschehen beginnen, richtet euch auf und fasst Mut, denn dann ist eure Erlösung nahe. Jesus gebrauchte einen Vergleich. Er sagte: Seht euch den Feigenbaum an oder nehmt irgendeinen anderen Baum. Wenn sie ausschlagen, wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Genauso ist es, wenn ihr seht, dass jene Dinge geschehen, dann wisst ihr, dass das Reich Gottes nahe ist. Ich sage euch, diese Generation wird nicht vergehen, bis alles geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Ich hatte ja schon gesagt, wir sind mittendrin in einem Abschnitt über die Zukunft. Und Jesus fängt vorher an und spricht davon, was mit Jerusalem und dem Tempel dort passieren wird. Also sehr lokal. Und dann springt mit Vers 25 das Ganze in eine globale Situation. Oder darüber hinaus, kann man sagen. Weil wie fängt der Vers an? An Sonne, Mond und Sternen werden Zeichen zu sehen sein. Und die Völker auf der Erde werden in Angst und Schrecken geraten. Da geht es nicht um irgendwie so ein klein bisschen was, sondern was, was richtig deutlich sichtbar wird. Also das, was am deutlichsten sichtbar ist, wenn so ein Riesenflugzeug mit Banner über uns drüber fliegt, das nimmt man meistens wahr, weil man nicht damit rechnet, weil es was Besonderes ist. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, so oft passiert sowas ja auch nicht. Ich glaube, einmal in meinem Leben habe ich das gesehen. Aber wenn dann da steht, du kannst es nochmal einblenden, wenn dann da steht, an Sonne, Mond und Sternen, dann ist das irgendwie so weit oben am Himmel, dass es wir Menschen überhaupt nicht beeinflussen können. Aber Gott lässt es total sichtbar werden. Und im ersten Moment, also es ist ja ein Zeichen, was auf die Ankunft, also zwei Verse weiter, kommt, steht dann, dass Jesus in Herrlichkeit wiederkommen wird. Und diese Zeichen und dieses Sichtbare wird es ankündigen, ist der Bote, das, was es acht. Und was passiert als erstes, schildert uns der Text, ich glaube Vers 26, Angst und Entsetzen. Also wenn wir an Jesu Ankunft denken, dann ist das nicht nur schön, dann löst das Entsetzen aus. Ich weiß nicht, wie wir es uns genau vorstellen müssen. Also es gibt ja auch Filme dazu, wer ist denn so alt, dass er Armageddon noch kennt, den Film. Ja, vielleicht meldet sich auch jemand, der jünger ist wie ich. Also der Film ist schon gut 20 Jahre alt. Es war so Ende meiner Jugendzeit, wo der in die Kinos kam, habe ich natürlich geguckt. Also die Welt, ein Asteroid. Ihr wisst, was ich sagen wollte. Also so ein fettes Ding fliegt auf die Erde zu und wenn es trifft, dann alles aus. So, das ist das Szenario und Welt muss gerettet werden, Ding muss gesprengt werden. Und so, ihr könnt euch das denken, aber das ist ja noch harmlos gegenüber das, was wir sehen, das ist nur ein Mini-Ding. Kaum einer hat es gesehen. Vorher haben sie es gesprengt, sie haben es geschafft in dem Film. Aber das sieht jeder. Und wer die Parallelen anschaut in Matthäus, der merkt auch, hui, dagegen ist Armageddon harmlos. In Matthäus 24 steht dann da in Vers 29, ich lese es nur vor, ich habe es nicht mitgebracht. Unmittelbar nach jener Zeit der Not wird sich die Sonne verfinstern und der Mond wird nicht mehr scheinen, die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Dagegen ist Lukas noch freundlich. Das sind nur Zeichen irgendwo oben zu sehen. Bei Matthäus wird klar, das sind Zeichen, die gehen uns an die Existenz. Da wird nichts mehr sein, wie es ist. Und spannend fand ich, als ich die Parallelstelle in Matthäus gesucht habe, ich google da mal ganz schnell, ist mir aufgefallen, selbst in der Apostelgeschichte, in Kapitel 2, greift Petrus in seiner Pfingstpredigt diese Ereignisse auf und sagt, denkt dran, es hat ein Ende mit dieser Welt. Dramatische Ereignisse. Und ich kann verstehen, dass es Entsetzen auslöst, Angst auch löst, weil alles, was für uns normal ist, und wir sitzen heute Morgen wieder so gemütlich und schön hier zusammen, keine Ahnung, wie du gemütlich auf deinem Sofa oder Küchenstuhl sitzt, alles ist nett, hoffentlich, auch für dich. Es ist so konträr, wenn ich diesen Text lese und es an mich ranlasse. Also da bleibt nichts mehr von dem, was für uns sicher ist, und vor dem, was für uns Realität ist. Dagegen war der Finanzcrash und das, was wir jetzt durch den Ukraine-Krieg spüren, Pillepalle. Ist es ja auch, wenn wir ehrlich sind. Uns geht es ja immer noch im Großen und Ganzen sehr gut. Ich weiß, mancher kämpft ein bisschen mehr wie andere. Und doch geht es uns wirklich gut. Das, was wir da lesen, geht ans Eingemachte. Also Vers 25 spricht von einem Brausen und Wogen des Meeres, und die Völker, die sich gegenseitig vernichten. Ich weiß nicht genau, was damit gemeint ist. Natürlich schwingt bei mir erstmal mit und denkt, okay, altes Weltbild, das Meer, was über einem ist und dann auf einmal runterstürzt. Gut, manchmal gibt es auch bei uns Sturzfluten, obwohl wir wissen, dass die Erde rund ist und das Meer sicher nicht vom Himmel runterstürzt, einfach so, sondern wenn, dann muss es Gott machen. Natürlich können wir uns aber auch überlegen, im Alten Testament ist das oft ein Bild dafür, wie die anderen Völker angreifen und wie eine Flut über Israel drüber reinstürzen. Und wir haben spätestens mit Ukraine, vielleicht auch schon bei Syrien oder vielen anderen Konflikten dieser Welt gemerkt, wir leben in einer sehr labilen Zeit. Da stürzt auch mal, warum auch immer, ein Volk auf das andere nieder. Einfach nur, ja, wegen Egoismen, Macht, vielleicht weil Ressourcen begrenzt sind. Also wir merken das gerade, wie aktuell dieses Thema ist. Und leider, ich sage immer, wenn Sie alle an die Bibel halten würden, wäre es ganz einfach, gell? Leider ist es aber nicht so. Ressourcen sind begrenzt, die Pole schmelzen ab, der Klimawandel ist im Gange und dann gibt es ja auch noch den netten egoistischen Menschen. Der reicht ja schon allein, damit Dinge passieren, die wir nicht gut finden. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich will hier keine Angst und Panik schüren, aber wir leben in einer Zeit, die schon schöner war. Wir leben aber auch in einer Zeit, die noch viel schlechter sein könnte. Also es gab ja schon Zeiten der Weltkriege, da hätte ich auch nicht leben wollen. Wenn unser Lebenstraum zerplatzt, dann löst das Angst und Panik aus, ob es im Kleinen oder im Großen ist. Und das spielt uns dieser Text. Viele Menschen werden den Mut verlieren, Vers 26, wenn sie diese Schrecken und über die Erde hereinbrechen sehen, denn selbst die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Es herrscht einfach nur noch Chaos, innerliches und äußerliches Chaos, und es ist nichts mehr da, woran ich mich festhalten kann. Ich weiß nicht, wie es dir geht bei dieser Schilderung. Hast du Angst? Also ich merke, in der Vorbereitung ist mir das wieder bewusst geworden, wenn ich diesen Text an mich ranlasse, dann habe auch ich Angst. Dann denke ich mir, wie soll das werden? Alles, was für mich normal ist, bricht dann in sich zusammen. Und dann endet die Zeit des Glaubens und es beginnt die Zeit des Schauens. Dann wird jeder deutlich erkennen, wer Jesus ist. Und das ist das Coole an diesem Text. So knallhart er auf der einen Seite ist und wie gesagt Entsetzen auslösen und was passieren wird, löst er doch in dem Moment Freude aus bei denen, die dann wissen, da gibt es doch noch einen Halt und eine Sicherheit. In Jesus, der dann nicht mehr als Kind wiederkommen wird, sondern so, dass es jeder kapiert und versteht. Und das ist das, was der Wochenspruch rausgreift von letzter Woche. Wenn diese Dinge zu geschehen beginnen, dann richtet euch auf und fasst Mut. Obwohl die Situation scheiße ist, ja? Entschuldigung, obwohl die Situation unschön ist. Richtet euch auf und fasst Mut. Warum? Weil dann der kommt, der euch erlöst hat. Wahnsinn. Wie mitten in dieses Chaos wieder Gott reinkommt. Wir brauchen nicht resigniert sein und das ist Adventszeit und die endet auch nicht am 4. Advent und wir brauchen auch keine 35 Kerzen oder irgendwie sowas, um uns das vor Augen zu malen. Wir müssen das, dürfen das immer dabei haben. Mitten in diesem Chaos, egal wie schlimm es ist und wie menschlich unmöglich, gibt es schon der, den herrscht. Der, ach, mein Deutsch ist heute nicht gut, den, der herrscht, so rum gehört es grammatikalisch, glaube ich. Der ist schon da und offensichtlich wird er dann, wenn es am schlimmsten ist. Ich hoffe, ich erlebe die Zeit nicht mit, muss ich ehrlich zugeben. Eine alte Dame in meiner letzten Gemeinde hat das mal so schön auf den Punkt gebracht. Ich freue mich ja auch, dass Jesus wiederkommt, aber ich hoffe, ich bin dann schon tot. Weil das will ich eigentlich nicht mitmachen müssen, was da geschildert ist. Das will ich gar nicht miterleben. Ich hoffe, ich bin dann schon so auf der Abkürzung in den Himmel gekommen. Aber wir haben diese Sicherheit. Jesus kommt. Und ja, die Bibel ist da recht deutlich, nicht nur in Lukas 21 und Matthäus 24, sondern auch in der Offenbarung. Es werden noch Zeiten kommen, die möchte keiner haben. Da werden Christen noch mehr verfolgt. Und jetzt leben wir ja wieder in Deutschland, in der westlichen Welt, wo es uns immer noch traumhaft geht. Ich weiß nicht, wer den Weltverfolgungsindex schon gelesen hat, den Open Doors jährlich rausgibt, immer meistens irgendwo so im Herbst. Also ich glaube, vor 4 Wochen kam er raus, in welchen Ländern Christen am meisten folgt werden. Ich weiß gerade gar nicht auswendig, wer an Nummer 1 steht, ob mal jemand anders als Nordkorea dasteht. Aber das schwankt immer so ein bisschen. Islamische Länder oder kommunistische, eng kommunistische Länder, die Christen wirklich hart verfolgen, wo du kein Wort sagen darfst, wo die Todesstrafe droht, das können wir uns kaum vorstellen. Das ist unsere Welt schon, nur nicht bei uns. Die Bedrückung wird größer und trotzdem dürfen wir mitten in diesem Chaos nie diese Freude übersehen. Wir leben in einer Zeit des Glaubens. Aber Glauben heißt, wir müssen vertrauen. Wir haben noch nicht die ganz harte Klarheit, wann das sein wird. Also auch mit Corona kam ja wieder auf, jetzt auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob von euch jemand versucht hat, dann den Tag auszurechnen. Es gibt genug Christen, die haben es schon versucht. Ich sage immer, die Schlauen von ihnen haben den Tag wenigstens nach ihrem Tod gewählt, weil die anderen mussten nämlich miterleben, dass sie nicht recht hatten. Also da waren wirklich bekannte Christen, aber ich sage lieber keine Namen, die sich da verrechnet hatten, weil sie gedacht haben, doch, ich deute jetzt das, was ich sehe. Wir wissen doch manches, wir haben die Offenbarung, wir haben Hinweise in den Evangelien, wir gucken mal, wie das zur Weltgeschichte passt und dann kann es doch nur noch 50 Jahre dauern oder sowas in der Größenordnung und am 12.x.y. wird es so sein. Bisher hatten alle Unrecht, ein paar Daten stehen noch aus von Leuten, die es versucht haben. Ist für mich logisch, sagt Jesus selbst in der Bibel, es gibt nur einen, der dieses Datum weiß, Gott. Nicht mal ich weiß es, hat Jesus gesagt, ich weiß es sowieso nicht. Also die Stunde der Wiederkunft ist unbekannt. Und trotzdem sagt uns Jesus hier, Vers 29 ist das dann, es gibt Hinweise. Jesus benutzt ein Gleichnis. Er spricht vom Feigenbaum und vom Frühling, der aufkommt und den kommenden Sommer ankündigt. Ja, danke Jesus, das hilft uns jetzt nicht so viel, gell? Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir macht das nur so viel deutlich, wenn es passiert, wird es jeder kapieren. Weil wenn der Frühling wiederkommt und so die ersten Schneeglöckchen rauskommen, die ersten Bäume ist Sprießen von Blättern anfangen und dann ist Blühen, das checkt jeder. Also mit Ausnahme von vielleicht Säuglingen, die nicht so weit schauen können. Aber jeder andere kapiert, jetzt geht es langsam wieder los, dieser Zyklus von Sommer und Winter. Und mir macht das auch deutlich, wir brauchen nicht rumrechnen, wir brauchen auch nicht rätseln. Wenn es soweit ist, dann wird jeder kapieren, dass das jetzt die letzten Schritte sind. Vorher dürfen wir es immer mal wieder vermuten, aber wir haben diese Sicherheit. Wir dürfen diese Zeichen nehmen und der Feigenbaum ist in Israel sogar was Besonderes, weil es einer der wenigen Bäume ist, der auch seine Blätter abwirft und wirklich diesen Jahreszeitenzyklus hat. Für uns Deutsche ist das immer ganz normal, ich kann mir das auch kaum vorstellen. Ich habe mal irgendwann gelesen, in Afrika kriegen bestimmte Baumsorten, die kann man gar nicht importieren, weil es gibt keinen Sommer und Winter und damit kommen die nicht in Zyklus und kriegen keine Früchte. Muss man also Blätter runterreißen, damit es neue Äpfel gibt und so, so was Komisches. Also ihr merkt, was für uns ganz normal ist, ist woanders nicht normal und trotzdem wichtig ist und das, was wir uns mitnehmen müssen, ist, wir brauchen nicht rumrätseln. Wir dürfen darauf vertrauen, wir werden es checken und Jesus wird uns sowieso durchtragen und am Ende ganz offensichtlich da sein. Egal wie schlimm es auch menschlich geschehen wird oder aussehen wird, egal wie auswegslos wir unsere Situation dann wahrnehmen werden, er ist der, der dann kommt und seine Macht wird offensichtlich. Ich finde den letzten Satz von diesen Versen so ermutigend, Vers 33, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und ich finde es auch toll, dass Jesus das ans Ende dieses Abschnittes, und wie gesagt, der kann einen schon ins Zittern bringen und mir fällt das Wort nicht ein, also Angst hervorrufen und Entsetzen, aber am Ende steht dieses, und meine Worte werden nicht vergehen. Damit ist jetzt nicht die Bibel gemeint. Die kann schon mal kaputt gehen. Aber der Inhalt, das, was Gott gesagt hat. Und ich finde das so ein schöner Bogen, der in der Bibel auch entsteht. Ganz am Anfang ist Gottes Wort. Mit einem Wort entsteht. Und hier hält Jesus zwischendurch fest, vieles wird verschwinden. Vieles, was euch Sicherheit gibt, wird keine Sicherheit geben. Aber das, was bleiben wird, immer, ist mein Wort. Und mein Wort meint nicht nur dieses Wort, das Gott spricht, sondern auch die Versprechen, die da alle mitschwingen. Das, was Gott uns zugesagt hat, unter anderem dieses kleine Wort, du bist mein geliebtes Kind. Bleib einfach in meiner Gegenwart, halt dich fest und du brauchst keine Angst haben. Genauso dieses Ich komme wieder, das, was für uns auch sehr schön ist, ich bin gerne auf dieser Welt, hat ein Ende und wird ersetzt durch die Zeit in Gottes Gegenwart. Was für ein Geschenk. Ich kann mir kaum vorstellen, wie es noch besser ist. Also doch, an manchen Stellen kann ich mir schon vorstellen, wie es noch besser ist. Aber das ist was. Und so stehen wir in dieser Adventszeit. Und heute schauen wir mal nicht nur bis Weihnachten, sondern weiter. Und dann löst das zum einen Entsetzen aus, vielleicht auch in dir, weil du nicht da durch willst, weil du herausgefordert bist. Und ich mache dir Mut, halte an Jesus fest, egal was kommt. Aber dann löst das hoffentlich bei dir nicht nur Entsetzen aus, sondern auch diese Vorfreude, dass wir dann nicht hier sitzen und irgendjemand sagen kann, ach, diesen Jesus, den habe ich noch nie gesehen, den kenne ich nicht, den will ich auch nicht kennen. Dann kennt ihn jeder. Und es wird Freude in uns auslösen, weil wir wissen, nichts von dem, woran wir uns festgehalten haben und was wir nur in der Bibel haben, nur in Anführungszeichen, nichts von dem war falsch. Alles ist Wahrheit. Und dann haben wir Gottes Gegenwart ganz nah. Und ich freue mich auf diese Zeit und bin sehr gespannt, wie es sein wird. Adventszeit ist Erinnerungszeit, aber vergesst nie diesen Satz, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte nicht. Gott segne dich, Jesu Zusagen stehen für immer. Ich habe euch noch ein paar Fragen mitgebracht und auch ein Handout, wer die Bibelstellen nochmal braucht, liegt draußen aus oder ist unten verlinkt.